die Menschen, die sterben wollen, die sagen, sie wollen sich das Leben nehmen, haben gleichzeitig auch noch einen Anteil, der leben will. Und solche Geschichten sollten wir viel öfters erzählen, in den Medien, in den sozialen Medien, damit Menschen in der Krisensituation wissen, es gibt für mich Hilfe. Aber wir schaffen es nicht, an den Hotspots für Suizide Zäune zu machen.
Ja.
Ja, und das finde ich, ey, das geht nicht. Warum? Warum haben wir so ein Ungleichgewicht?
Herzlich willkommen zum Podcast Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche. Wir sprechen hier über Suizidgedanken und Todeswünsche bei alten und kranken Menschen. Wir wollen Hilfen geben, wie Sie als An- und Zugehörige sowie Beschäftigte im Gesundheitswesen damit umgehen können. Die Themen rund um Todeswünsche, Sterben und Suizid können emotional sehr herausfordernd sein. Wenn du denkst, dass dich das betreffen könnte, höre die Folge bitte zusammen mit einer weiteren Person. Falls du merkst, dass es dir emotional einfach zu viel wird, mache eine Pause. Hilfsangebote für dich und dein Umfeld findest du in der Folgenbeschreibung, so auch die telefonseelsorge.de, die jederzeit erreichbar ist, telefonisch und per Chat. Und nun wünschen wir dir ermutigende Impulse beim Zuhören.
Hallo Oliver.
Hallo Philipp.
Hast du eine gute Geschichte heute mitgebracht?
Ich fand es total beeindruckend, wo ich joggen war. Da war ich jetzt 3 Jahre nicht mehr joggen, weil das war die Region, wo ich früher gewohnt habe. Und der Weg ist verwildert. Das war früher ein Weg, da konnte man mit dem Auto durchfahren. Also mit dem, ja, es war ein Feldweg schon. Aber der ist jetzt am Rhein direkt zugewachsen und man kommt da nicht mehr durch.
Wie schön.
Und da dachte ich, hey, dass sich die Natur in 3 oder 4 Jahren das alles so zurückholt und da alles bewachsen ist und dann irgendwann so dicht, dass man da joggend nicht mehr durchkommt, also mit guten Stiefeln und sonst was und ständig Äste aus dem Weg schieben, würde es gehen. Aber das hat mich beeindruckt.
Wie schön, es braucht nur Zeit dafür.
Ja.
Ich habe auch eine Geschichte mitgebracht, die aber passend zum Thema ist. Darf ich darüber kurz erzählen?
Ja, ja, klar. Also wir wollen ja über gute Geschichten sprechen.
Ja, ich berichte aus dem engeren Freundeskreis. Und zwar haben wir eine Bekannte, die ungefähr mein Alter ist, also Mitte, Ende 20. Und die ebenfalls in der Pflegebranche arbeitet und offensichtlich oder von außen betrachtet immer gut drauf war und sehr engagiert in ihrem Beruf war oder ist. Es geht ums Thema des Suizidgedankens bei dieser Geschichte. Und zwar hat ihr Partner eines Tages einen Anruf bekommen von seiner Freundin, in der sie ihm erzählt hat, dass sie sich das Leben nehmen möchte.
Oh.
Für mich war an der Geschichte so, oder ist so erschreckend daran, dass wir oder auch der Partner die ganze Zeit nicht mitbekommen haben, wie sie sich auf ihren Suizid vorbereitet hat oder den gewünschten Suizid für sich vorbereitet hat. Das ging so weit, dass sie Verträge gekündigt hat, beim Arbeitgeber sich schon zurückgezogen hat und auch das Mittel sich besorgt hat, mit dem sie sich suizidieren möchte.
Mhm.
Und wie gesagt, von außen betrachtet war das für die Umstehenden nicht erkennbar, dass sie sich in so einer akuten Phase mit so einem extremen Wunsch befindet. Und ja, das war für uns auch das Umfeld relativ erschreckend. Wir wussten gar nicht, wie wir damit umgehen sollten, als wir es erfahren haben. Jetzt den Bogen vielleicht mal wieder zurückgespannt. Das Gute an der Geschichte ist, sie hat sich kurz vorher noch mitgeteilt und sie hat gute Hilfe erfahren in dem Moment. Das heißt, der Partner hat es ernst genommen. Die sind gemeinsam zum Hausarzt dann gefahren und der Hausarzt hat das auch ernst genommen.
Und ja, vielen Dank fürs Teilen. Ja, das ist schön. Als Psychiater würde ich 2 Sachen da jetzt erstmal positiv rausstellen oder was wir immer auch gesagt haben. Die Menschen, die sterben wollen, die sagen, sie wollen sich das Leben nehmen, haben gleichzeitig auch noch einen Anteil, der leben will. Und das war offensichtlich der Anteil, der dann dazu geführt hat, dass sie dem Partner mitgeteilt hat, hier, ich will mir das Leben nehmen. Das wird sie nicht machen, wenn sie es tun wollte. Aber es ist offensichtlich so ein Hilferuf auf, vielleicht kannst du mir doch helfen. Also so würde ich es mal einschätzen. Das zweite, ja, wenn Menschen aus dem Umfeld Unterstützung anbieten, gemeinsam zum Hausarzt gehen, lassen sich die Leute drauf ein.
Mhm.
Also ja, eine sehr wertvolle Geschichte, eine positive Geschichte. Danke, dass du sie mitteilst. Und du hast mir ja auch erzählt, was mich noch total überrascht hat, dass die Person relativ schnell Termin beim Psychiater bekommen hat und da gute Hilfe erfahren hat. Ich weiß gar nicht, ob da noch jemand andere Gruppen beteiligt waren oder nur Psychiater. Aber das hat mich erstaunt, dass so schnell die Hilfe verfügbar war. In der Zeit, wo es eigentlich alle immer jammern, ein halbes Jahr, drei Monate, es ist die Wartezeit und die Person war, glaube ich, gesetzlich versichert und trotzdem ganz schnell Hilfe.
Ja, wie gesagt, für die beiden waren dann beim Hausarzt und der hat das wirklich sehr ernst genommen und auch angesprochen. Also haben sie vor, sich das Leben zu nehmen und das wurde bejaht von ihr.
Ja.
Die Möglichkeit, die dem Hausarzt natürlich nur blieb, war entweder, weil es so akut ist, muss er sie in die Psychiatrie einweisen, wobei sie für sich klar ausgeschlossen hat, dass sie das nicht möchte, weil sie Vorerfahrung in diesem im psychiatrischen Bereich hatte. Jetzt nicht beruflich, sondern einfach aus einem privaten Kontext heraus. Und das war für sie nicht keine gute Lösung. Und die Absprache war aber dann eine andere, dass sie versprochen hat, sich nicht das Leben zu nehmen in den kommenden Wochen. Und falls sie merkt, es wird akuter oder sie spielt weiter mit dem Gedanken, das jetzt zu machen, dass sie sich dem oder ihrer Vertrauensperson dann gleich, also ihrem Partner, dem direkt das sagen soll dann. Die haben auch zwischenzeitlich mal mit dem Hausarzt telefoniert. Also die hatten die Telefonnummer noch bekommen, konnte sich jederzeit an ihn wenden. Das ist jetzt natürlich auch unüblich. Aber auch die Überweisung an den geeigneten Psychiater hat gut und schnell geklappt.
Wie schnell war das?
Das war in wenigen Wochen, also es war tatsächlich in 14 Tagen.
Wow.
So wie man sich's wünschen würde.
Ja.
Genau. Und dann beim Psychiater war das Gleiche nochmal. Sie wurde konkret darauf angesprochen, ob sie vorhat oder vorhatte, sich das Leben zu nehmen. Auch da wurde es bejaht und die Therapie konnte gut eingeleitet werden. Es hat sich herausgestellt, dass sie unter einer akuten Depression wieder gelitten hat. Es war schon vorbekannt. Auch da nochmal, wir haben ja auch schon in der ersten Folge darüber gesprochen, dass Menschen, die sich das Leben nehmen wollen oder das Leben nehmen, oft eine psychische Vorerkrankung haben.
Genau. Philipp, also ein Punkt fand ich jetzt auch nochmal interessant, du hast es zweimal betont, die Frau hat jeweils klar und offen gesagt, dass sie sich das Leben nehmen wollte. Wenn ich diese Kurse gebe, Mental Health First Aid oder in anderem Zusammenhang über Suizidgedanken und Offenheit spreche, dann sagen die Leute immer, ja, der verschweigt das doch. Die sagen das doch nicht ehrlich. Aber es scheint wissenschaftliche Erfahrung zu sein, dass das in 90% offen und ehrlich gesagt wird. Also zumindest, wenn man eine vertrauensvolle, wertschätzende Atmosphäre verbreitet und da nicht voreingenommen ist, sondern auch wirklich signalisiert, ich bin offen dafür, dass du mir das ehrlich mitteilst. Und dann sagen die Menschen mit Suizidgedanken auch offen, was sie bewegt und sind darüber auch erleichtert. Und ja, also finde ich sehr gut, wie der Hausarzt und Psychiater da gehandelt haben. Danke fürs Teilen. Ja, gute Geschichten haben wir ja so zur Einleitung genommen. Diese gute Geschichte könnte man jetzt sagen, das ist ein Papageno-Effekt. Oder wir können hoffentlich damit einen Papageno-Effekt auslösen. Das ist der Effekt, dass man durch positive Erzählungen in den Medien, sei es in der Zeitung, im Fernsehen, aber auch in sozialen Medien, solche Geschichten erzählt, wie jemand in der Krise war, Hilfe gesucht hat, Hilfe bekommen hat und dann gut aus der Krise rausgekommen ist und damit ein Suizid vermieden werden konnte. Und solche Geschichten sollten wir viel öfters erzählen, in den Medien, in den sozialen Medien, damit Menschen in der Krisensituation wissen, es gibt für mich Hilfe. Das ist der Papageno-Effekt. Menschen mit Suizidgedanken kommen gut aus der Krise. Stammt aus der Zauberflöte, da war es wohl ähnlich.
Okay. Ja? Das ist jetzt die positive Geschichte. Gibt es da auch was Negatives oder gibt es da auch einen anderen Effekt an der
genau.
Stelle?
Genau, das Gegenteil ist der Werther-Effekt. Hier in Frankfurt, Goethe, die Leiden des jungen Werthers. Als er dieses Buch veröffentlicht hat, gab es schon die ersten Männer, die in einer ähnlichen Lebenssituation waren, unglücklich verliebt und dann sich auch das Leben genommen haben, nachdem sie den Roman gelesen haben. Die Leiden des jungen Werthers. Und dieser Werther-Effekt ist auch gut nachgewiesen, wenn es Suizide gab von prominenten Persönlichkeiten, wenn es eine Tatortfolge gab oder eine Netflix-Serie, in der bestimmte Lebenssituationen beschrieben wurden, wo sich Menschen das Leben nehmen, dann gibt es andere, die dem Nachfolgen, das Nachahmen. Und deshalb haben die Medien sich darauf geeinigt, freiwillig darauf zu verzichten. Und viele Medien halten sich dran und versuchen dann, wenn es Suizide gibt, die nicht groß zu berichten.
Mhm. Jetzt haben wir schon einmal auch in der Geschichte gehört, es gab diesen einen Moment, in dem sie sich dazu entschlossen hat, ihre Gedanken zu teilen. Mhm. Was kann Menschen was bewegt den Menschen in dieser Situation, da rauszukommen? Also aus den Gedanken, der so manifestiert ja ist, sich das Leben zu nehmen, wieso kommen die Personen da raus? Oder was für Hürden können wir vielleicht auch gesellschaftlich machen, um die Menschen in der Situation da rauszubekommen?
Also Wertschätzung, also dass wir Menschen ansprechen in der Situation, dass wir menschliche Nähe mitteilen oder Mitmenschlichkeit fördern, dass wir ein Auge haben, wie geht's den Menschen wirklich. Also nicht nur diese oberflächliche Frage, wie geht's dir gerade, sondern auch, der sagt zwar gut, aber der sieht gar nicht gut aus. Und ich merke, seit 3 Wochen hat er sich verändert. Er kann sich schlechter konzentrieren, der kommt nicht mehr zu Treffen, der freut sich nicht mehr so, der ist irgendwie bedrückt. Man sieht's in der Körpersprache oder was auch immer. Sprecht das an. Ja, weil dafür gibt es Unterstützungsangebote. Wie kann man lernen, Menschen in der Krise gut anzusprechen?
Jetzt ist das eine von der menschlichen Natur. Dann gibt es aber auch ganz einfach bauliche Sachen, die man da machen kann. Was gibt es denn da oder was kann man machen?
Ja, ganz wichtiger Punkt, dass man wirklich in der Stadtplanung, in der Hochhausplanung oder sonst wo guckt, wie kann ich Sperren, Hindernisse einbauen, besonders natürlich an den Orten, wo sich mehr Menschen das Leben nehmen.
Gibt es da so typische Beispiele?
Bestimmte Brücken, die einen Anziehungswert haben offensichtlich. Und es lohnt sich, diese Brücke zu sichern. Die Menschen mit Suizidabsichten weichen nicht oder nur sehr selten auf eine andere Brücke dann aus.
Da gibt es auch so ein klassisches Beispiel aus San Francisco, glaube ich, oder? Mit der Brücke.
Die Golden Gate Bridge ist einer der Suizid-Hotspots weltweit. Mhm. Und die hat man gut gesichert mit Netzen unten drunter. Mhm. Vorher hatte man noch Schilder dort, wenn sie Hilfe brauchen, rufen sie hier an. Man hatte sogar Menschen, die dort hin und her gelaufen sind und Ausschau gehalten haben nach Menschen, die so aussehen, als könnten sie sich das Leben nehmen. Und hat auch dann natürlich am effektivsten jetzt mit den Schutznetzen dafür gesorgt, dass sich deutlich weniger Menschen das Leben nehmen. Und es gibt hier in Frankfurt auch einen Hochhaus oder eine Dachterrasse, die gesichert wurde, weil da öffentlichkeitswirksam mehrere Suizide waren. Und dann wurde diese Dachterrasse umgebaut und seitdem gab es dort keinen einzigen Suizid mehr.
Okay.
Also da kann man baulich was machen. Wichtiger Punkt wäre noch die Deutsche Bahn.
Ja.
Ja, dass man da an bestimmten S-Bahn-Strecken, an bestimmten Bahnstrecken einen Zaun macht. Da reichen oft 2-3 Kilometer. Diese Hotspots zu sichern und dann hat man schon einen Großteil der Schienensuizide, also oder einen ganzen Teil von diesen Hotspots kann man da reduzieren.
Okay, das heißt, wir haben jetzt einmal die menschlichen Elemente und auch bauliche Elemente. Was könnten wir denn auch organisatorisch oder vielleicht auch gesellschaftlich machen, um suizidpräventiv vorzugehen?
Also, dass man das Thema psychische Gesundheit in Unternehmen, in den Sportvereinen, in den Kirchen, in allen möglichen Gruppen auch zum Thema macht. Oder an den Unis, an den Schulen, in den Gruppen, die FSJler und Bundesfreiwilligendienstler beschäftigen, die mit jungen Leuten, mit Auszubildenden arbeiten. Dass man sagt, oh, wie können wir auf die psychischen Befindlichkeiten, auf die Sorgen der Menschen Rücksicht nehmen? Und wie können wir das, wenn wir merken, da ist was, wie können wir das auch gut und wertschätzend ansprechen? Und das andere ist dann, dass wir niedrig verfügbar Beratungsangebote haben, wo Menschen sich melden können, relativ einfach, ich habe Suizidgedanken, was können wir da anbieten?
Okay, da sind wir ja schon fast wieder bei unserem passenden Thema, unserer Rubrik der Hilfsangebote. Mhm.
Hilfsangebote der Folge.
Was hast du heute mitgebracht?
Es gibt wirklich 2 gute Beratungsangebote online. Ja, also anonym. Man kann sich anonym mit den persönlichen Suizidwünschen dort melden. Und es ist vor allem online. Und das ist mal für die Menschen, die unter 25 Jahre alt sind, u25.de. Und für die Menschen, die über 25 sind, Mano.de. mano-beratung.de. Wir stellen das natürlich auch wieder auf die Folgenbeschreibung, da ist es zu finden. Also das sind zwei Beratungsangebote für Menschen mit Suizidabsichten. Und ich ergänze noch eins, das ist mal eine ganz andere Form, nämlich es gibt eine kostenfreie App, die datenschutzsicher ist, die heißt Krisenkompass, ist in beiden Systemen zu finden und hat so einen blauen Kompass als Symbol.
Also wo zeigt der hin, der Kompass?
Der hilft, oder in dieser App, die datenschutzsicher ist, anmeldefrei, ja, also ein gutes Projekt. Da sind verschiedene Möglichkeiten rund um Suizid- oder Krisensituationen. Also ich denke selber an Suizid. Ich sorge mich um jemanden, der Suizidgedanken hat, oder ich habe jemanden durch Suizid verloren, oder ich stecke selbst in der Krise und brauche Hilfe. Und diese App am besten prophylaktisch einfach mal aufs Handy drauf machen, wenn man in der Situation ist, dass irgendjemand einem unvermittelt sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie ich weiterleben soll, dann sich an diese App erinnern, angucken, und da hat man die ersten Hilfsangebote.
Danke fürs Teilen. Ja, jetzt haben wir vorhin in meiner Geschichte, von der ich erzählt habe, ja schon gehört, dass es den kurzen Moment gab, wo sie sich geöffnet hat und darüber gesprochen hat, dass sie Suizidgedanken hat. Was gibt's dann? Also in dem Fall hat es geholfen zu sprechen. Mhm. Was bringen Menschen, die Suizidgedanken haben, noch für, man sagt neudeutsch heutzutage, Resilienzen mit, die davon abhalten, sich das Leben zu nehmen?
Also Menschen, die gut vernetzt sind, die ein stabiles Netz haben, die sind offensichtlich eher vor Suizid geschützt als Menschen, die alleine leben, die einsam sind oder die keine positiven sozialen Beziehungen haben. Also zum Beispiel, oder ganz praktisch wird es, Menschen, die verheiratet sind, haben eine niedrigere Suizidrate als Menschen, die ledig sind. Ja? Menschen, die da habe ich keine Studien, ob Vereinsmitglieder da weniger sind, aber für einen anderen Verein kann man sagen, Menschen, die Mitglied sind in einer der großen Kirchen, nehmen sich seltener das Leben.
Spannend.
Ob das jetzt mit dem Glauben zu tun hat oder ob das die Mitgliedschaft ist, so ganz klar ist es nicht. Aber interessant ist, auch Menschen, die katholischen Glaubens sind, nehmen sich noch weniger das Leben als Menschen, die evangelischen Glaubens sind. Und die muslimische Glaubensgemeinschaft hat noch weniger Suizide. Also offensichtlich spielt Religiosität ein Thema, also welcher Religion gehöre ich zu und wo übe ich sie aus? Und andererseits ist ja Spiritualität auch ein wichtiger Schutzfaktor für verschiedene Erkrankungen und offensichtlich auch zum Thema Suizidalität.
Also ob abhängig von der Religiosität oder nicht, befinden sie sich ja trotzdem in sozialen Beziehungen. Und das hilft ja allein schon, dass andere vielleicht erkennen können, dass es dem Menschen nicht gut geht.
Eckhard von Hirschhausen sagt an der Stelle auch eine witzige Geschichte. Ja. Die Leute, die sonntags in die Kirche gehen, sind gesünder, also körperlich und psychisch, als die Leute, die nicht in die Kirche gehen.
Weil sie sich bewegen?
Genau. Okay. Wir wissen nicht. Ist es die eine Stunde mal gemeinsam irgendjemandem zuhören? Ja. Ist es das Gemeinschaftserlebnis? Oder ist es die körperliche Bewegung, die ich sonntags morgens habe? Aber auf jeden Fall ist es gesund.
Ein weiterer Schutzfaktor kann ja gute Trauerarbeit nach Verlust sein. Was kann man für Trauerarbeit machen? Beziehungsweise warum ist es wichtig, gute Trauerarbeit oder gut zu trauern? Und die Frage, wie kann man gut trauern?
Das ist eine gute Frage. Also da haben wir zwei Bewertungen jetzt mit dem Gut drin. Also ich habe mich heute Morgen auch schon gefragt, gutes Trauern, wie kann das aussehen? Oder heißt das wirklich gutes Trauern? Ja, aber Trauern ohne Leiden, oder das ist auch Trauerarbeit. Ich weiß nicht, ob der Begriff so wirklich sinnvoll ist. Ich bin da kein Trauerexperte. Wir müssen dann vielleicht, wenn wir mal weitermachen mit Podcast, laden wir jemand
Trauer ein.
Aber neulich sagte einer, Trauern ist wertschätzen von etwas, was ich verliere und was ich wertschätze, was ich verloren habe. Mhm. Und wenn ich leide, wenn das schwierig ist auf Dauer, dann der Verlust noch nicht ausreichend bearbeitet. Mhm. Und da ist es sicherlich gut, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Man muss nicht allein trauern, oder es ist aus meiner Sicht, scheint es mir nicht sinnvoll, alleine zu trauern, sondern seine Trauer mitzuteilen, auch wenn die anderen da relativ sprachlos sind und nicht wissen, was sie tun sollen und wie sie helfen können, sich irgendwie mitzuteilen, oh, ich weiß nicht weiter. Und eigentlich haben alle Menschen ja irgendwann mal in ihrem Leben jemand betrauert und die Art und Weise, wie es trauern geht, ist sehr unterschiedlich, und da ist es sicherlich die Herausforderung, seinen Weg zu finden. Und da kann eine Trauertruppe helfen, da kann ein Trauerbegleiter helfen, ein Seelsorger, vielleicht auch ein Psychotherapeut oder ein Hausarzt oder Menschen aus der Familie oder einfach Menschen, die älter sind, die schon öfters Trauer und Verlust erlebt haben. Da würde ich nachsuchen oder gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Und vielleicht das andere Thema, wo Trauerarbeit oder Trauerverarbeitung nochmal besonders wichtig ist, ist beim Thema, wenn sich jemand suizidiert hat. Die Angehörigen haben eine besonders intensive, vielleicht manchmal auch komplizierte Trauer. Da helfen dann auch Selbsthilfegruppen. Mhm. Also die bekannteste Selbsthilfegruppe für Angehörige ist AGUS, A-G-U-S, für Angehörige um Suizid. Und das agus-selbsthilfe.de, die machen eine gute Arbeit. Die sind telefonisch erreichbar, die bieten Online-Gruppen an, die bieten Gruppen an, die in vielen Orten sind, haben eine gute Internetseite, haben viele YouTube-Videos, wo es auch da nochmal Erklärungen, Informationen gibt.
Und das ist für die Hinterbliebenen von Angehörigen, die sich suizidiert haben?
Ja, genau.
Okay. Ja, wichtig, auf jeden Fall sehr wichtig. Ja. Und auch da erkennt man wieder, wie wichtig es ist, darüber zu sprechen.
Ja, und wir haben ja gesagt, 10.000 Menschen nehmen sich jedes Jahr das Leben. Ja. Und wie viele Angehörige da sind, das ist schon einfach viele und die damit direkt oder indirekt betroffen sind und da auch Jahre drunter leiden können. Und da ist es gut, Unterstützungsangebote anzunehmen und sich dann auch Hilfe zu suchen von anderen, die das ähnlich erlebt haben.
Ja, Oliver, dann kommen wir doch zu unserer zweiten Rubrik in der Folge.
Halbzeitcheck.
Welche Fähigkeit oder welche persönliche Fähigkeit bringst du mit für die Arbeit in der Suizidprävention?
Also ich glaube, manchmal rege ich mich auf über Ungerechtigkeiten, ja, oder über ungleiche Verteilung. Also ich fahre öfters an der Autobahn zwischen Würzburg und Aschaffenburg. Und dort ist die ganze Autobahn sind Zäune wegen Wildkatzen oder Tieren, dass sie nicht da drüber klettern können. Ja, ich glaube, das sind 30 Kilometer. Auf beiden Seiten viel eingezäunt. Aber wir schaffen es nicht, an den Hotspots für Suizide Zäune zu machen.
Ja.
Ja, und das finde ich, ey, das geht nicht. Warum? Warum haben wir so ein Ungleichgewicht? Da könnte ich mich schon wieder aufregen, ja? Und daher manchmal solche Sachen zu entdecken, da aufmerksam zu machen und irgendwie, vielleicht auch mit Hilfe dieses Podcasts, die zuständigen Leute zu erreichen, die dann dafür sorgen, dass die Deutsche Bahn weniger Verspätungen hat, weniger Suizide auf den Schienen passieren und da vor allem auch Menschen gerettet werden.
Ja, das wäre wünschenswert.
Ja.
Jetzt hattest du schon einen Wunsch frei in einer anderen Folge. Jetzt würde ich dir noch einen zweiten Wunsch für die Suizidprävention gewähren. Welcher wäre das?
Also Fortbildung habe ich ja, glaube ich, gesagt. Genau, das war gesellschaftlich. Ich glaube, wir brauchen Fortbildung in verschiedensten Bereichen. Mhm. Also auch jetzt bei den Medizinstudenten, bei den Theologen, bei der Polizei, bei der Feuerwehr. Alle Menschen, die Menschen in Krisensituationen unterstützen, dass die unterstützt werden, wie können sie hilfreich handeln, wie können sie auf entsprechende Hilfsangebote hinweisen. Dass es da auch wirklich, egal ob das die Polizeiinspektion ist, irgendein Pfarramt, der Sportverein oder die IHK oder wer auch immer, dass die wissen, wie können wir reagieren.
Dann lass uns doch zu einem Thema kommen, dem Thema der Folge auch. Welche Äußerungen gibt es zu Todeswünschen?
Also das große Spektrum der Todeswünsche.
Spektrum der Todeswünsche.
Ja, das ist, da gibt es ja sehr viele Bezeichnungen. Also in den Fortbildungen, die ich dazu für Altersheime dann immer wieder gerne mache, legen wir mal die Zettel aus, beziehungsweise sammeln mal, was gibt es denn da für Bezeichnungen?
Ja.
Und dann sortieren wir das mal. Ich persönlich sage drei Begriffe, möchte ich eigentlich eher nicht hören oder empfehle ich nicht, die für die Dokumentation zu nehmen, weil sie einfach ein Stück unklar sind.
Du meinst jetzt in dem Pflegebereich die Pflegedokumentation?
Genau, Pflegedokumentation oder vielleicht auch im Polizeibericht oder im ärztlichen Bericht. Ja? Also der Patient hat Todeswünsche.
Mhm.
Ja? Ist zwar, sagt zwar was, der wünscht den Tod oder hat einen Sterbewunsch, aber wie sieht der denn genau aus? Hat er sich einen Revolver besorgt und will sich das Leben nehmen? Ist also akute Suizidgefahr? Können Sie sich dahinter verbiegen? Oder ist das jemand, der sagt, ich bin alt, ich bin krank, ich kann dankbar und zufrieden auf mein Leben zurückgucken und ich bin bereit, jetzt zu sterben? Ja, und ich möchte eigentlich, dass es bald passiert, weil ich habe nichts mehr zu erwarten. Ja, ich bin massiv eingeschränkt oder sonst was. Ich bin glücklich, ich habe gesehen, wie meine Enkeltöchter verheiratet sind und jetzt kann ich sterben. Hm. Ja, und das kann auch ein Todeswunsch sein.
Ja, und jetzt, wo du es gerade sagst, habe ich so viele Bilder im Kopf von Menschen, die ich begleitet habe in der Pflege, wo ich sagen kann, ja, das habe ich auch mal so erlebt. Mhm. In so einer Situation habe ich schon mehrere ältere Leute gesehen, die gesagt haben, ich blicke zufrieden auf mein Leben zurück, aber jetzt reicht's mir. Ja. Der Herrgott kann mich gerne holen.
Ja.
Also ich kann das in irgendeiner Weise nachvollziehen. Ja. Aber ich glaube, da gilt es in der Situation auch herauszufinden, was verbirgt sich dahinter. Mhm. Also zum einen, wie du schon gesagt hast, ist es ein akuter Wunsch zu sagen, möchte ich mir das Leben nehmen oder steckt da vielleicht auch ein Leiden hinter?
Ja, das, was du zuerst beschrieben hast, wird man vielleicht schreiben, Akzeptanz des eintretenden Todes oder des bevorstehenden Todes bei älteren Menschen. Ja? Oder zu sagen, sind auch zufrieden, können zufrieden über ihr Leben und die aktuelle Situation gucken und sagen aber, ich bin auch bereit zu sterben. Und dann wäre es sicherlich gut, eine klare Patientenverfügung zu machen, mit den Angehörigen zu sprechen, auch über Wünsche zu sprechen, das zu sagen, gibt es da irgendwas, was das fördert, dass die im Moment jetzt stärker sterben wollen, dass sie sagen, warum hat der Herrgott mich vergessen? Leiden sie doch unter Schmerzen, unter der Schwerhörigkeit, unter Einsamkeit oder was auch immer, da zu gucken und andererseits überlegen, gibt es spirituelle, körperliche, psychische Bedürfnisse, die da jetzt auch in der Lebensphase wichtig sind, um diese Dankbarkeit und Zufriedenheit auch zu erhalten.
Ja.
Ja, also das war Todeswunsch und Sterbewunsch. Erster Begriff, den ich nicht mag. Der zweite Begriff, den ich nicht mag, ist lebensmüde.
Okay.
Weil es einerseits heißt so in der Presse vielleicht oder in, da stand schon wieder so ein Lebensmüder auf der Brücke. Ja, also da ist es jemand akute Suizidalität oder es kann sein, auch im Altersheim oder bei älteren Menschen, der ist seines Lebens müde. Der hat sein langes Leben gelebt und der darf jetzt auch müde sein. Ja, und er hat seine Einschränkungen, das verstehe ich, mit seiner chronischen Erkrankung, vielleicht auch der unheilbaren Erkrankung, dass der nicht mehr viel Lebensenergie hat. Den könnte man auch als lebensmüde bezeichnen. Aber ohne akute Suizidalität, sondern eher mit einem, naja, verständlichen Erschöpfung.
Hättest du ein besseres Beispiel an der Stelle vielleicht, um das zu beschreiben? Weil lebensmüde, muss ich sagen, zum Beispiel ist, glaube ich, ein Begriff, der oft fällt, gerade im pflegerischen Kontext.
Okay. Also und in welchem, was für Bilder hast du da vor Augen?
Ja, wie ich schon gesagt hatte, eben beim ersten Beispiel, aber auch gerade wenn wir in Übergaben sind von zwei Schichten und zum Beispiel Menschen nicht mehr mobilisiert wollten oder erneut das Essen abgelehnt haben, dass man sagt, naja gut, der ist schon 91, da wäre ich auch nicht mehr, da würde ich das auch nicht mehr wollen. Mhm. Der ist halt einfach lebensmüde.
Ja, genau. Also das heißt, der ist... Ja, ein Stück geschafft mit seiner momentanen Situation, mit den gesundheitlichen Einschränkungen umzugehen und er möchte jetzt auch nicht mehr essen oder hat auch nicht mehr den Appetit vielleicht oder vielleicht durch die Lungenerkrankung, durch die Herzerkrankung fällt es ihm das Essen auch dann schwer. Also da kann manches zusammenkommen. Ja, darf sein und natürlich. Aber wie gesagt, deshalb, ich kann es verstehen, dass man das auch... den Zustand als lebensmüde bezeichnet.
Ja.
Aber wie gesagt, es gibt auch die Lebensmüdigkeit, die dazu führt, dass jemand sich das Leben nehmen möchte.
Mhm.
Daher, der Begriff darf erstmal genannt werden. Für mich als Psychiater wäre der nächste Schritt, dann zu sagen, okay, was steckt dahinter? Was meinst du wirklich?
Ja.
Ist das was Akuteres, wo man vielleicht auch handeln muss? Oder ist das was, wo man sagt, ja, das ist eine normale Einschränkung. Das hat auch vielleicht mit der palliativen Lebenssituation zu tun, also dass jemand eine unheilbare Erkrankung hat.
Gibt es denn klare Äußerungen oder klarere Bezeichnung für Todeswünsche?
Ja, ich sage vielleicht den dritten Begriff noch, den ich nicht mag, aber da können unsere Hörenden, Zuhörenden auch gerne mit mir diskutieren und sich rückmelden, wenn sie es anders sehen. Das ist die Lebenssattheit.
Mhm.
Ja, auch so ähnlich Pflegeheim oder bei älteren Menschen, die satt und zufrieden auf ihr Leben zurückgucken und sagen, ich bin bereit abzutreten. Ja, und das vielleicht auch mit einer Dankbarkeit, also und Zufriedenheit, so wie man lecker gegessen hat und dann satt und zufrieden ist.
Ja.
Oder ist es, ich habe mein Leben satt, ich will es wegschmeißen. Mhm. Da ist die deutsche Sprache ja so ein bisschen ungenau.
Und da ist viel Raum für Interpretation wieder, ja.
Genau. Und diese Interpretation würde ich eben im Gespräch nicht sagen, der eine meint so und der andere hört es aber mit ganz anderen Ohren. Mhm. Und daher können wir jetzt zu den klaren Begriffen kommen.
Was gibt es denn da, Oliver?
Also fangen wir ganz am Anfang die Situation, die wir jetzt schon mehrfach beschrieben haben, diese Akzeptanz des Todes ohne den Wunsch, das Sterben zu beschleunigen. Mhm. Also ich bin bereit zu sterben, wäre jetzt so das Erste.
Ja.
Dann gibt es die Menschen, die sagen, okay, ich möchte, dass das Lebensende schneller kommt. Mhm. Die vielleicht dann auch sagen, okay, ich möchte jetzt nicht mehr, dass die Dialyse noch weitergemacht wird. Ich möchte jetzt nicht mehr alle Medikamente, die mich vor irgendwelchen Erkrankungen schützen, nehmen. Ich bin bereit oder ich möchte eigentlich das nächste Mal, wenn ich ins Krankenhaus komme, nicht mehr auf eine Intensivstation. Das hat mich so belastet und ich nehme dafür auch in Kauf, dass ich früher sterbe.
Und da würde ich aus der pflegerischen Perspektive gerade auch wieder sagen, das ist total wertvoll, wenn man so kommunizieren würde oder so drüber sprechen würde, weil es in der Arbeit mit dem Mensch auch viel Klarheit gibt, was zu tun ist in gewissen Situationen und wenn Notfallsituationen oder die Situation eintrifft, in dem es zum Lebensende hingeht, ist für jeden klar ersichtlich, was zu tun ist und was nicht zu tun ist.
Ja. Und ich habe es mit meiner eigenen Oma erlebt, die konnte es selber nicht mehr sagen. Und dann haben wir als Angehörige geschrieben, was meine Oma wahrscheinlich gewollt hätte. Haben das mit dem Altersheim besprochen, haben das mit dem Hausarzt besprochen. Und alle sagten, ja, das können wir uns vorstellen, dass ihre Oma das so gewollt hätte. Und wir unterschreiben das mit. Und wir sind sehr dankbar, dass sie das so klar ausgefüllt haben.
Ja, schön,
und
ja.
Das kann ich auch jeden nur ermutigen, da drüber nachzudenken und nicht nur mit den älteren Leuten ins Gespräch zu kommen, sondern auch für sich selber nachzudenken, was will ich denn, wenn es mal ernster wird.
Ja. Und da gibt es ja sogar ein passendes Instrument, wo man das niederschreiben kann.
Ja, also die Patientenverfügung.
So ist es, genau.
Ja, genau. Also werben wir ja auch dafür, kleiner Werbeblock doch fürs Würdezentrum hier an der Stelle. Ja, wir machen solche Schreibwerkstätten bzw. Patientenverfügung verständlich Schritt für Schritt. Wir machen, an der Stelle müssen wir auch sagen, wir machen keine persönliche Beratung.
Für die Suizidprävention.
Für die Suizidprävention und auch als Psychiater behandle ich nicht einzelne Menschen.
Genau.
Ich habe das sehr gerne gemacht, aber hier im Würdezentrum kann ich für die Suizidprävention jetzt arbeiten, ganze Gruppen unterrichten und versuchen, unser System positiv zu beeinflussen. Und bitte keine Mails, dass Sie einen Psychiater suchen an uns.
Genau. Dann lass uns doch noch weitermachen mit den klaren Bezeichnungen für Todeswünsche. Wir haben jetzt über die Akzeptanz des Todes gesprochen und den Wunsch nach einem beschleunigten Herbeiführen. Was gibt's noch?
Also den Wunsch, wenn wir gerade beim Wünschen sind, also es gibt einige Menschen, die sich den assistierten Suizid wünschen. Also das heißt, jemand anderes hilft mir, gibt mir ein Mittel, dass ich mir selbst das Leben nehmen kann. Das ist in Deutschland legal seit 2020. Die Voraussetzungen sind so nicht ganz klar. Und darüber haben wir eine eigene Folge, weil das ein ausführliches Thema ist. Assistierter Suizid kommt noch. Und der andere Wunsch ist, den wir auch wahrscheinlich in der Pflege, ich als Mediziner immer wieder erfahren haben, Herr Doktor oder Schwester, geben Sie mir doch ein Mittel, dass ich sterben kann.
Genau, ja.
Ja. Oder geben Sie mir die Spritze, dass ich nicht mehr lebe. Ja, also das ist der Wunsch nach juristisch Töten auf Verlangen.
Und das ist eben in Deutschland nicht erlaubt.
Das ist streng verboten. Strafgesetzbuch, ja.
Genau, aber wie gesagt, da sprechen wir auch nochmal ausführlich in Folge 7 mit unseren Gästen zusammen.
Ja, genau. Also das sind die Sachen, die da nochmal eine andere Schiene sind, die aber teilweise eng verwandt sind mit dem großen Begriff der Suizidalität. Mhm. Und da kann ich jetzt mal so kurz den Blumenstrauß aufmachen an Suizidgedanken, den es da in Anführungszeichen gibt, von diesen Suizidimpulsen, die für eine Sekunde auftreten oder für ganz kurze Zeit und den Leuten fremd sind. Ich habe so einen Gedanken gehabt und den will ich gar nicht.
Ja.
Also das ein Suizidimpuls, der einem fremd ist, bis hin, da kam mir der Gedanke und das hat ein angenehmes Gefühl gemacht. Ich könnte jetzt tot sein. Also ein kurzer Suizidgedanke oder Suizidimpuls.
Wäre das schon ein Impuls, wo man sagt, der ist besorgniserregend? Oder was mache ich in so einer Situation, wenn ich so einen Gedanken habe?
Ja, also würde ich nachfragen, wie häufig sind Gedanken, seit wann ist das? Ist das was, was du in deinem Leben lang kennst und was hat sich noch verändert?
Und mit wem spreche ich darüber dann?
Also mit der Person, die das erlebt und sagt, ja, und wenn ich dann das Gefühl habe, oh, da braucht er mehr Hilfe, dann eins der Hilfsangebote, die wir jetzt vorhin genannt haben, Mano oder U25, darauf verweisen oder die Telefonseelsorge, die kann man telefonisch direkt anrufen, sind keine Profis, aber wenn man Profis braucht und eine bessere Einschätzung oder fachliche Einschätzung, dann auch die nächste Psychiatrie.
Okay.
Ja, dort mal sagen und kann man sicherlich nochmal weiterfragen, nämlich also Suizidgedanke, wenn sich jemand öfters und schon länger damit beschäftigt und da auch sagt, oh ja, das ist ein interessanter Gedanke. Noch eine Stufe weiter wäre Suizidplan. Mhm. Ich habe mir schon einen Plan gemacht, wie ich mir das Leben nehmen kann.
Und da sind wir jetzt aber schon bei einer Stufe, wo es relativ akut ja auch wird.
Ja, genau. Also dann, wenn schon das, ich habe den Plan im Kopf. Mhm. Und wo es dann noch akuter wird, wenn derjenige schon vorbereitet hat. Also der hat schon die Mittel im Haus die Hilfsmittel, um sich das Leben zu nehmen. Der hat sich schon überlegt, wann und wie er es macht. Das ist dann schon Suizidvorbereitungen, dass die Sachen schon alle da sind.
Ja.
Und noch eine Stufe weiter wäre dann schon der Suizidversuch. Mhm. Also dass er da schon Handlungen gemacht hat, ja, die vielleicht entdeckt wurden oder der Suizidversuch, den jemand dann eben überlebt hat.
Ja. Genau. Jetzt haben wir über Todeswünsche und Suizidgedanken gesprochen, bis hin zum Suizidversuch oder der Vorbereitung dazu. Lass uns doch nochmal ein bisschen praktischer wieder werden. Was können wir draußen tun? Was kann jeder Einzelne tun, wenn uns so etwas begegnet, der Todeswunsch oder die Suizidgedanken?
Ansprechen. Also eine Atmosphäre schaffen, wo man offen drüber sprechen kann, über diese Gedanken, dass derjenige sich mitteilen kann. Das ist wichtig, das Ansprechen und Zuhören. Mhm. Ja. Nützt weniger, da jetzt drüber zu argumentieren. Es macht doch gar keinen Sinn, dir das Leben zu nehmen und denk doch an was anderes. Keinen Druck machen, das ist nicht hilfreich, sondern eher Hilfe anzubieten.
Und wenn wir jetzt gerade nochmal den Unterschied zwischen bei der Suizidalität und den Todeswünschen, wenn ich jetzt ans Pflegeheim denke und die 91-jährige Bewohnerin, die den Todeswunsch äußert, wie kann ich als Pflegekraft darauf reagieren, die ja ihr Leben gelebt hat und wo ich sogar von der Außenperspektive sagen könnte, ja, ich verstehe den Todeswunsch an der Stelle oder die Äußerung dazu. Was sage ich zu der Frau?
Danke, dass Sie mir das so offen mitteilen. Kleine Pause lassen und vielleicht sagt sie noch mehr dazu. Wenn es für mich ein neuer Gedanke ist, dann, oh, hat sich das verändert in den letzten Tagen oder ist das neu? Und wenn sie sagt, das ist neu, ja, dann kann man nachfragen, oh, warum ist das jetzt heute anders als vorgestern? Was hat sich in den 2 Tagen verändert? Und kommt vielleicht dahin, dass sie sagt, oh, ich habe heute Nacht so schlecht geschlafen oder ich habe Schmerzen oder ich mache mir Sorgen um meine Kinder, dass das dazu den Todeswünschen stärker beiträgt.
Und wenn ich jetzt zum Beispiel in der Beziehung zu der Person stehe, also mit der älteren Dame zum Beispiel, und die mir das in einem Vertrauen äußert, spreche ich trotzdem als Pflegekraft im Team dann über dieses Gespräch?
Wenn das Suizidgedanken da beinhaltet oder wenn da der Wunsch nach Töten auf Verlangen ist, ja, dann ist ja da ein Problem dahinter. Mhm. Was wir als Team noch nicht erkannt haben, dass sie finanzielle Sorgen hat, dass sie vielleicht auch ein Vergiftungswahn noch im Hintergrund ist, ja, oder dass irgendwie sie das Gefühl aufgrund der beginnenden Demenz nicht mehr weiß, dass die Angehörigen ja gerade gestern da waren und hat das vergessen und sagt, keiner besucht mich. Aber tatsächlich kommen die ja jeden Tag. Also da vielleicht ein Gespür zu entwickeln, was steckt dahinter. Und je nach Vertrauensbeziehung würde ich sagen, oh ja, das ist schon was, was wir im Team besprechen würden. Ja, Frau Meier, danke, dass Sie das so offen sagen. Ja, Sie wissen ja, wir besprechen das kurz im Team oder wie auch immer. Darf ich das mit den anderen besprechen?
Ja. Ich denke auch noch eine wichtige Sache wäre hier hinzuzufügen, dass wir von dem Thema nicht ablenken. Auch gerade als Pflegekräfte, die unter einer hohen Arbeitsbelastung stehen, kann ich mir vorstellen, dass so etwas im Arbeitsalltag vielleicht auch überhört wird mal. weil es vielleicht auch öfters vorkommt und einfach nicht mehr so ernst genommen wird. Oder es versucht wird, mit einem lockeren Spruch zu sagen, na, wir trinken erstmal einen Kaffee, heute scheint ja die Sonne und dann gucken wir nachher mal weiter. Ja.
Also es kann sicherlich mal hilfreich sein, die positiven Ressourcen, sei es beim Kaffee trinken oder mit einem leckeren Frühstück oder mit der Lieblingsmusik, da wieder drauf zu kommen, um den Menschen in positive Stimmung zu bringen. Aber andererseits sollte man nicht vorschnell diese Offenheit, über dieses ernste Thema zu sprechen, vorübergehen lassen und damit schnell wieder zuklatschen. Also da eher mal noch sich Zeit nehmen für ein Gespräch. Wenn es gerade wirklich hektisch ist, dann sage ich, okay, das muss ich irgendwann im Laufe des Tages nochmal nachhören. Ja, ich habe, und Frau Meier, ich hatte heute Morgen nicht die Ruhe und Zeit, mit Ihnen darüber zu sprechen, was Sie mir da anvertraut haben. Ich würde gerne nochmal mehr danach hören, was da dahinter steckt. Also sich da nochmal Zeit nehmen fürs Gespräch.
Ja, ist da ein guter Impuls an der Stelle auch zu fragen, was den Menschen am Leben hält noch?
Ja, das ist eine gute Idee. Ja. Also da hast du schon öfters gemacht oder?
In einer Situation ganz konkret, ja, und da kam auch relativ viel. Ja. Und man hat in der kurzen Zeit danach gemerkt, diese Äußerung zum Todeswunsch oder der Lebenssattheit, wie wir es dann im Team auch genannt hatten, wurde weniger erstmal, weil man erstmal sehen konnte, dass der Mensch sich auf die guten Dinge noch fokussieren konnte oder die Ressourcen, die er hatte.
Also eine Fachgesellschaft hat das auch mal gesagt, dieser Wunsch nach assistiertem Suizid oder nach Tod sollte nicht ein Impuls sein, dies möglichst schnell umzusetzen, sondern ist eigentlich ein Impuls zum Gespräch. Ja. Ja? Oder ist ein Wunsch nach Gespräch und nehmt mich ernst, nehmt mich wahr. Ja, also daher kann ich nur empfehlen, zuzuhören, Zusammengehörigkeit ist hilfreich gegen Todeswünsche, gegen Suizidgedanken und daher zuhören, miteinander im Gespräch sein, ist wichtig, egal ob das in einem Altersheim ist, in unserem familiären Kontext oder im Sportverein oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer.
Ja, Oliver, das war doch schon ein guter Abschlusssatz. Danke dir für den Austausch heute und wie immer die Frage zum Schluss. Wie entspannst du heute?
Ich glaube, das war jetzt aufregend, das war ein interessanter und guter Tag, aber irgendwann werde ich mal wieder meine 5-4-3-2-1-Übung machen. Das ist so meine Lieblingsentspannungsübung, gerade wenn so viele Dinge um mich rum sind und viel Aufregung, dann mal wirklich zur Ruhe kommen, am besten die Noise Reduction Kopfhörer auf, dass es auch äußerlich ruhig ist und dann diese 5-4-3-2-1-Übung, 5 Dinge wahrnehmen, die man sieht, 5 Dinge, die man hört und 5 Dinge, die man spürt und dann mit 4. Also wer sich dieses Stichwort 5-4-3-2-1-Übung im Internet in einer Suchmaschine des Vertrauens eingibt, wird da auch eine Anleitung finden.
Oliver, danke für den Austausch und wir hören uns beim nächsten Mal.
Ja, vielen Dank dir.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir möchten wissen, wie unser Podcast Lebensmüde Gespräche über Suizid und Todeswünsche ankommt. Daher bitten wir euch um eine Beteiligung an unserer anonymen Umfrage unter podcast.würdezentrum.de. Und Würdezentrum schreibt ihr natürlich mit UE. In der Beschreibung findest du dann Hilfsangebote. Ein bekanntes ist zum Beispiel die Telefonseelsorge, erreichbar unter telefonseelsorge.de. Telefonisch, online oder auch per Chat. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen? Dann abonniere doch den Kanal und empfiehl unseren Podcast gerne weiter. Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche findest du auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Im Würdezentrum bieten wir Schulungen und Seminare für Gesundheitsprofis und auch Laien an. Wir bieten aber keine individuelle Beratung oder Behandlung an. Lebensmüde. Gespräche über Suizid und Todeswünsche, ein Podcast des Würdezentrums. Zahlreiche Menschen haben uns begleitet und unterstützt. Unser besonderer Dank gilt, neben unseren Gästen, dem Gesundheitsamt Frankfurt sowie dem Magistrat der Stadt Frankfurt.